Das neue Schuljahr hat ja gerade begonnen, sicherlich mit weiteren Lockerungen, noch nicht ganz im Normalzustand, aber mehr ist jetzt mittlerweile auch in und an Schulen möglich. Macht sich das denn auch bei euch im Erinnerungsort bemerkbar? Habt ihr denn jetzt wieder eine erhöhte Nachfrage an Schulprojekten oder eben auch außerschulischen Projekten?
Ja, wir am Erinnerungsort freuen uns total, dass nach den Sommerferien wieder losgegangen ist mit ganz vielen Anfragen von Schulen aus Erfurt, aber auch darüber hinaus aus Thüringen, die sich zum einen natürlich für die Angebote zur Dauerausstellung interessieren und da insbesondere die Seminare Arbeit und Verantwortung buchen, wo wir darüber diskutieren, uns austauschen, welche Verantwortung die Beteiligten hier bei Topf und Söhne hatten. Was aber auch gut angefragt wird, ist die aktuelle Sonderausstellung zum Thema der NS-Euthanasie-Verbrechen. Das ist insbesondere für Geschichtskurse ein Thema, was da behandelt wird und wo wir sagen auch zum einen über den Ablauf der T4-Aktion sprechen. Aber was daran sozusagen das Berührende ist, dass es Beispiele aus Erfurt gibt, also Schicksale von jungen Frauen oder auch ganz berührend von einem 16-jährigen Jungen, der der T4-Aktion zum Opfer fiel und ermordet wurde. Ja, dann haben wir die Angebote zum Thema jüdisches Leben in Erfurt und da die Beispiele der Familien Kars und Kohn. Und auch sagen diese regionalen Bezüge und sagen der Perspektivenwechsel von den Opfern hin zu den Mitwissern, Mittätern in der Mehrheitsgesellschaft und dann zu den Mittätern bei Topf und Söhne. Das sind so Seminare, die von den Schulen sehr stark nachgefragt werden. Und so im Team sind wir total froh, sagen endlich mal wieder direkt mit den Jugendlichen arbeiten zu können, ins Gespräch zu kommen und miteinander auch zu diskutieren.
Bevor wir vielleicht nochmal über die aktuellen Bildungsangebote genauer sprechen können, den Erinnerungsort Topf und Söhne und auch ja, den Lernort Topf und Söhne gibt es ja jetzt seit 10 Jahren. Welche Entwicklung siehst du da, weil du bist ja auch schon von Anfang an dabei, welche Entwicklung siehst du da auch in den Bildungsangeboten so rückblickend?
Was ich auch nach den 10 Jahren, die ich schon an dem Erinnerungsort tätig bin, immer noch faszinierend finde, ist, dass sagen diese Hauptgeschichte, also die Geschichte von der Mitwisser- und Mittäterschaft der Beteiligten bei Topf und Söhne, die Menschen und natürlich auch insbesondere die Jugendlichen zum Nachdenken bringen kann. Ne, weil er eben so im Handeln des Einzelnen zeigt, wohin unmenschliches Handeln führen kann. Diese Mikrogeschichte von Topf und Söhne, sich mit der auseinanderzusetzen, machen solche Fragen mit, was hat denn diese Geschichte mit uns zu tun, viel präsenter, als wenn man jetzt die Entwicklung im Nationalsozialismus im Großen anschaut. Und was auch immer noch ganz stark trägt, ist, dass es einerseits eine faktenbasierte Auseinandersetzung ist und darüber die Frage nach, was bedeutet menschenrechtorientierte Bildungsarbeit, was bedeutet das? Und das hat sich gerade in den letzten Jahren, sagen auch mit der Zunahme von populistischen Tendenzen in der Gesellschaft, mal deutlich gezeigt, dass unsere Hauptzielgruppe Menschen sind, die ja in Bezug auf ihre politische Haltung vielleicht noch ambivalent sind, vielleicht indifferent sind und denen Argumente an die Hand zu geben, um dann ja vielleicht ihre Stimme auch zu erheben und politisch im Sinne von Mitmenschlichkeit aktiv werden zu können.
Habt ihr da auch in den Projekten, in den Seminaren und vor allen Dingen dann auch in den Diskussionen, merkt ihr da auch als pädagogische MitarbeiterInnen in dem Erinnerungsort, dass das nicht spurlos an den Jugendlichen vorbeigeht, wie eben auch diese populistischen Tendenzen in der Gesellschaft zunehmen? Das heißt, also merkt ihr da auch, dass bestimmte Argumente vermehrt auftreten und wenn ja, wie reagieren vielleicht dann die anderen jungen Menschen darauf, die Teil dieser Diskussion sind?
Ja, es ist schon so, das haben wir auch im Team immer mal wieder besprochen, dass ja Äußerungen, die vielleicht vor 10 Jahren so noch nicht gemacht worden sind, jetzt häufiger kommen. Aber das, was mir Hoffnung gibt, ist, dass dann die Diskussion nicht immer wieder in die Gruppe zurückgeben kann und es in den Gruppen dann auch eine Abwehr dieser populistischen Meinung gibt. Und das, ja, das würde ich sagen, ist schon die Stärke auch von dem Ort und seinen Bildungsangeboten, dass es ja sozusagen wir schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und dass die Jugendlichen da auch miteinander in eine Diskussion gehen können und eben anhand sagen der damals handelnden Akteure sich austauschen können. Also zum Beispiel ist von der Familie Kohn bleiben, ne? Da sind die Kinder Rosemarie und Helmut, die sind ja so im Jugendalter, ne? Und die müssen den Stern tragen, weil sie als halbjüdisch gelten. Und die Nachbarin verrammelt die Hintertür, durch die sie sich da manchmal rausgeschlichen haben, um ohne Stern auf der Straße sein zu können, ja, nicht gespuckt zu werden, nicht angepöbelt zu werden. So, und das macht die Nachbarin ohne Not. Ne? Und darüber ins Gespräch zu kommen, welche Verantwortung hat denn die Nachbarin an dem Schicksal von diesen beiden jungen Menschen? Denn die Nachbarin zeigt sie an, nicht werden sie von der Gestapo verhaftet und letztendlich nach Auschwitz deportiert. Und sagen, so aufzuzeigen, was für Auswirkungen das Handeln von Einzelnen haben kann, das ist so ein starkes Moment.
Ein starkes Moment ist ja auch immer die Diskussion, das Gespräch mit Zeitzeugen, mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung. Jetzt erst kürzlich im Sommer ist Esther Bejarano verstorben, glaube ich, so die Stimme der Holocaust-Überlebenden so in Deutschland und vor allen Dingen auch eine wirklich beeindruckende Person, die ja auch ganz viel mit Jugendlichen und jungen Menschen zusammengearbeitet hat. Welche Bedeutung hat denn das auch für eure Arbeit, dass natürlich eben mit Fortschreiten der Zeit auch die Zeitzeuginnen ja immer weniger werden, beziehungsweise natürlich sie auch ein sehr hohes Alter erreichen und wahrscheinlich nicht mehr so zur Verfügung stehen für so Bildungsangebote. Wie geht ihr damit um? Und welche Bedeutung hat so dieser Wandel dann auch in der Arbeit mit jungen Menschen und Jugendlichen für euch?
Wir haben unsere Mediathek oder unsere Webseite weiter ausgebaut und haben dort die in den letzten Jahren geführten Zeitzeugeninterviews eingestellt. Insgesamt sind es 10 Überlebende, die zu Wort kommen, sind in ja so 7 kurzen, so 2- bis 15-minütigen Interviews, die Abschnitte zusammengefasst. Und das ist ein ganz großer Schatz, dass Menschen, die das interessiert, sich mit diese Interviews nachhören und nachanschauen können. Und wir selbst, oder ich sehe mich selbst als in so einem Auftrag von den Überlebenden, sagen, ihre Geschichte weiter zu vermitteln und die Fragen, die sie beschäftigen, weiterzugeben. Ne? Also gerade ist ja Eva Fahidi in Thüringen und auch in Erfurt. Ihr haben wir in unserem 10. Jahr des Bestehens unsere aktuelle Sonderausstellung gewidmet, Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat. Sie hat es dann gestern im Gespräch zu mir gesagt, dass sie einerseits sie immer Schmerzen bereitet, in diesem Erinnerungsort zu sein, weil sie, ne, wenn sie dann in der Dauerausstellung steht und sich fragt, ja, wie konnte dieser Kurt Prüfer mit Blick auf den Ettersberg und dadurch, dass er in Auschwitz war, wie konnte er sich dann so an sein Zeichenbrett stellen und die Öfen konstruieren. Und dann, sagen ein paar Sätze später, sagt sie, aber es ist so wichtig, dass es so eine Ausstellung gibt, die genau das darstellt, warum Menschen unethisch handeln. Dass es dafür, sagen, nicht die Monster braucht, sondern dass es auch gewöhnliches Handeln und so gewöhnliche Motive wie bei Kurt Prüfer jetzt mehr Geld zu bekommen, im Unternehmen aufzusteigen, dass solche Motive ausreichen, um unethisch zu handeln. Ja, ich hoffe, dass ihr diese Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, beispielsweise der Mittäter bei Topf und Söhne, dass das noch lange Potenzial entfalten kann, wie es gerade tut oder wie es die letzten 10 Jahre getan hat.
Du hast ja eben schon thematisch die Bildungsangebote so ein bisschen vorgestellt, ne? Also es gibt ja unter anderem natürlich zur Dauerausstellung Angebote, es gibt die Sonderausstellung und auch eben Angebote im Rahmen das Themenjahr 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Kannst du noch mal so einen Überblick geben über die verschiedenen Angebote und vielleicht auch an welche unterschiedlichen Zielgruppen, die sich jetzt vielleicht auch richten? Weil ja, Jugendliche ist oder junge Menschen ist irgendwie erstmal so allgemein gesagt, aber ja, welche unterschiedlichen Bildungsangebote habt ihr denn bei euch im Erinnerungsort?
Ja, wir haben Angebote, die so 2 Stunden Führung durch die Ausstellung beinhalten. Dann das Angebotsformat, was ich finde, was am besten geeignet ist für Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse, sind unsere Seminare, denn dort beschäftigen sich die Teilnehmenden selbstständig in der Ausstellung. Das heißt, sie bekommen so Fragen, mit denen sie sagen, die Ausstellung und die Themen selbst erkunden können. Und diese Seminare leben davon, dass man miteinander in Diskussion und Reflexion kommt. Und dann haben wir natürlich über die Themen des Erinnerungsortes hinausgehend Kooperationsseminare. Unter anderem World of Football, mit denen wir jetzt im Themenjahr mal die Auseinandersetzung mit dann jüdisches nochmal intensiver in Seminaren, die 2 bis 3 oder auch 4 Tage dauern können, aufarbeiten und das Ganze aber sagen mit vorurteilskritischer Sensibilisierung verknüpfen und mit einer künstlerischen Auseinandersetzung. Und unsere Seminare sind hauptsächlich für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse geeignet. Das Seminar, wo wir uns mit den Familien Kaas und Kohn hier aus Erfurt beschäftigen, das kann auch von Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe gebucht werden. Und ja, unsere Angebote sind auch geeignet, ne? Das kann man immer so mit uns absprechen, auch für junge Erwachsene und Erwachsene. Da ist natürlich die methodische Umsetzung entsprechend auf die Gruppe angepasst. Wir bieten auch Seminare für Seniorinnen und Senioren an, ne? Wo wir ja eher so auch über das Eigene, ne? So je nachdem wie alt die Menschen sind, ne? Wie sie vielleicht manche Zeiten erlebt haben und wie die Geschichte in der DDR aufgearbeitet oder eben nicht aufgearbeitet wurde. Ganz verschiedene Zielgruppen. Und weil wir ein großes Team haben an freien Mitarbeitenden, dann können wir die verschiedenen Themen, die wir behandeln, sagen, methodisch auf ganz verschiedene Zielgruppen auch anpassen und für die anbieten.
Eine Frage, die für Lehrerinnen und Lehrer, ob jetzt nun an Schulen, also an Regelschulen, an Gymnasien oder auch an Berufsschulen immer total wichtig ist, sind ja die Fragen der Kosten. Und da wäre dann jetzt auch so ein bisschen nochmal meine abschließende Frage so an dich. Wo findet man denn so Informationen über eure Bildungsangebote? Wie viel kostet so etwas? Und vielleicht auch so, ja, mit was für einem Vorlauf müsste man sich da halt anmelden oder mit euch nochmal absprechen, um dann eben auch das richtige Bildungsangebot für die eigene Gruppe, Klasse oder wie auch immer abzustimmen?
Unsere Website www.topfundsöhne.de, also und ausgeschrieben OE, die hält alle wichtigen Informationen bereit. Unter der Rubrik Bildung und Forschung sind alle Angebotsformate aufgelistet und beschrieben. Und dann kann man natürlich uns anrufen und kann sich da auch nochmal besonders beraten lassen. Der Eintritt und die Begleitung, die sind kostenfrei. Also auch da ganz niederschwellig und für jeden und jeden machbar. Wenn jetzt Gruppen, also Schulklassen, außerhalb von Erfurt die Angebote wahrnehmen wollen, können sie mit einer Vorlaufzeit von 6 Wochen beim Bildungsministerium einen Antrag auf Unterstützung für die Reisekosten stellen. Der Link zum Bildungsministerium ist auch bei uns auf der Website. Und zum Vorlauf bei uns, also es gibt so Wochen, wie zum Beispiel vor den Herbstferien, die sind schon ausgebucht. Aber es gibt auch freie Tage, einfach anrufen und dann, denke ich, finden wir auch unkomplizierten Termin, der für alle passt.